bashen, Alter, bashen. Leute, ich bin schon vor euch da. Könnt ihr euch das vorstellen? Sister? Ha! Normalerweise mache ich immer Stream an und bin dann noch ein, zwei Minuten weg, aber heute bin ich vor allen Leuten da. Nicht, dass es irgendwas bringen würde oder so. Guck mal, ich bin sogar vor 7LQRS und vor allem vorm Feudal da. Der ist ja immer am Start. Immer instant. Centrix ist auch am Start. Icos. Nicht Icons. Icos. Oh. Ha, Chat. Ich hab nur noch ein Drittel Tasse voll zu trinken. Ich glaube, ich muss gleich nochmal runter was holen. Ach, Lars soll das. Okay. Also ich meine, ich bin ja Leadspeak in verschiedenen Varianten gewöhnt. Aber das konnte ich jetzt nicht erraten. Leute, habt ihr diese Geschichte bei Azure mitbekommen? Mit diesem geleakten Signing Key? Wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen. Das habe ich sogar von euch erfahren. Irgendjemand hat letztens im Stream geschrieben, Max, hast du das schon bei Azure mitbekommen? Da habe ich gesagt, nö, habe ich nicht. Und damals war das auch nicht so ein großes Ding. Da ging es im Prinzip nur darum, dass Leute irgendwelche... Naja, was heißt nicht so ein großes Ding? Es ging damals schon darum, dass Leute irgendwelche Outlook-Konten, E-Mails lesen konnten. Aber jetzt hat sich herausgestellt, da ist noch viel mehr gewesen mit diesem Sign-In-Key. Du konntest ja quasi für nahezu alle Cloud-Services... Konntest du dir nicht wirklich Accounts erstellen, konntest du irgendwelche bestehenden Sachen signen oder so. Ja, ganz, ganz weird champig. No Limit XO, danke für den massive 30 Monats Prime Sub. Ne, ist gar kein Prime Sub, Leute. Kein Prime Sub. Das ist ein richtig echter Subscriber. Neowim Stream. Heute nicht. Neowim Stream, aber vielleicht am Wochenende. Ich glaube. Es ist soweit. Ich glaube, wir müssen echt... Ich mache mal ein paar Package-Updates, dass wir top aktuell sind für den NeoWim-Stream am Wochenende. Ich habe heute erfahren auf der Arbeit, da muss ich echt kecken. Wobei, das erzähle ich euch nachher, wenn mehr Leute da sind. Ich kann euch nicht genau sagen, welches Produkt und wo ich arbeite, erzähle ich ja eh nicht, aber wieder lustige Story. Was teilweise so im Business Enterprise Umfeld wieder für merkwürdige Software eingekauft wird. So, ich mach mal kurz Package Update. Schade nie. Bind wird aktuell. Ich wusste gar nicht. Okay. Alter. Ernst gemeine Frage. Chat, warum habe ich Bind installiert? Macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ist das vielleicht Abhängigkeit von Network Manager oder sowas? Warte mal. Das kann natürlich sein. Wir kriegen das auch gleich raus. Nö, ich könnte es einfach so uninstallen. Okay, no, was auch immer. Wir updaten das jetzt. Bind installiert zu haben ist nie verkehrt. Okay, Leute, was ist Libplacebo? Was macht das? Ah, das ist VLC. Okay, irgendwas in der Richtung. Take Viagra, Die Hard, IQ++. Ja, so sieht's aus. Ist auch enorm notwendig wieder. Sehe ich schon. Chat ist die letzten paar Tage. Gab's ja keine Prime Subs, war ich ja nicht online. Ist von absolutem 5-Hat zu 3-Hat mutiert. Da wird's jetzt langsam Zeit, wieder zu upgraden. So, ich mache mal alle Package-Updates durch, dann restarte ich die VM. Dann erzähle ich euch was. Aus der Business-Enterprise-Welt. Du hast kein Prime-Sub mehr. Ich habe gehört, das lässt sich relativ einfach fixen. So, Reboot. Zack. Woher habe ich? Alles andere ist durch, gell? Ja, passt. Ey. Reboot. Bam. Pepo. Ah, ne. Hintergrund ist schon weg. Aber gleich ist er wieder da. Timschuh, moin. Flamongo, Danke für den Sub. 15 Monate. Huge Subscription.
Nice.
Guck mal, der Pepo geht gleich ins Bett. Dabei ist es 19 Uhr. Vielleicht sollten wir im Sommer das doch ein bisschen später einstellen. Wobei, der Max hat ja ein Skript gebaut, was da später einstellt anhand der aktuellen Uhrzeit. Also anhand der aktuellen Uhrzeit und wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Aber das ist mir too advanced. Will ich nicht. Ja, moin. Also ich erzähle euch jetzt mal was. Also ich habe heute wieder echt, muss ich mir wieder an den Kopf greifen. Business Enterprise Software. Ihr kennt mich ja. Ich liebe ja prinzipiell Business Enterprise Software. Ja, vor allem welche mit Supportvertrag, wo jedes Mal, wenn du ein Support-Ticket, ich meine, ihr kennt es ja vielleicht, jedes Mal, wenn du ein Support-Ticket aufmachst, dann als Antwort kommt, wir kennen ihr Problem, und dann wiederholen sie das, was du geschrieben hast, einfach nochmal in anderen Worten als Ticket-Response und schreiben dann unten drunter, wenn ihnen das geholfen hat, dann schließen sie bitte das Ticket. Und das sind die Besten. Das sind die besten Support-Ticketsysteme immer. Oder besten Support-Dienstleistungen, die es immer gibt. Also ich habe das bei Microsoft eigentlich nur gesehen. Ich habe noch kein einzig normales Microsoft-Ticket gesehen, was ordentlich bearbeitet wurde. Und ich habe gehört, dass Oracle auch nicht so geil ist, was das angeht. Aber ich persönlich habe noch nie einen Oracle-Call aufgemacht. So, aber heute Business Enterprise Software, Leute. Und zwar muss ich mal vorstellen. Also ich meine, ich arbeite bei einer Versicherung, und die sind schon teilweise ein bisschen oldschool. Die haben intern noch für Deployment und Software-Builds und sowas, haben die noch ein Jenkins. Kennt das noch jemand von euch? Ja, wahrscheinlich. Das ist eigentlich immer noch so mit das bekannteste CI/CD-Tool. Jenkins. Gibt es eigentlich eine Demo online, dass ich mir den Mist nicht installieren muss? Ja, egal. Also Jenkins. Gab's da immer noch. Ich persönlich, ich mag Jenkins eigentlich, auch wenn das Webinterface, ich glaube, das ist schon das etwas neuere Webinterface hier, auch wenn das Webinterface in der Tat etwas oldschool aussieht, aber es geht mittlerweile. Es ist immer noch besser als dieses fast ohne CSS gestylte Ding von früher. Ist ganz okay. Zumindest, wir haben noch einen Jenkins. So. Das ist jetzt vielleicht nicht das Neueste, und das ist vielleicht auch nicht mal das Geilste in allen Bereichen in der aktuellen Zeit, aber eins muss man sagen, Jenkins an sich funktioniert. Es mag vielleicht eklig zu administrieren sein auf Dauer, aber prinzipiell funktioniert Jenkins ganz gut. So, und jetzt sind sie auf die glorreiche Idee gekommen. Also ich habe mir das heute mal so ein bisschen historisch erzählen lassen, weil ich bin erst seit 4 Monaten da, und wir haben jetzt ein anderes Tool gekauft für Deployment, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist und hat gesagt, ne, mit Jenkins ist das nicht mehr so modern, und wir wollen jetzt was Neues haben. So, aber anstatt sie mal geguckt haben, was wir gut gebrauchen können, anstatt sie mal geguckt haben, was gibt es denn, anstatt dass sie mal ein bisschen was haben ausprobieren lassen, haben sie sich irgendwie 4-5 Dienstleister einbestellt, wo dann die Marketingabteilung richtig auf den Putz hauen konnte und erzählen konnte, warum ihr Produkt das geilste ist. Und danach haben die schlicht und ergreifend das ihrer Meinung nach geilste gekauft. Und nun ja, dieses Tool hat keine API, außer, jetzt haltet euch fest, das ist ein neues Tool, was immer noch verkauft wird. Es hat keine API, außer... Nein, Leute, es ist... Okay, ich lasse euch raten. Mal gucken, ob ihr draufkommt. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr nicht draufkommt. Also es ist kein XML-Soap. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es protokollmäßig unter der Haube ist. Weil das hat keine API, ich habe ja gesagt, es hat keine API, aber es hat keine API im klassischen Sinne. Es hat nur eine Client-Library für eine Programmiersprache, die dann unter der Haube irgendwelche Requests schickt oder so. Irgendwas von IBM oder Oracle? Nein. Nein. C? Nein. C++? Nein. COBOL auch nicht. Denkt dran, wenn ich das so sage. Es ist Software, die aktuell verkauft wird und übelst angepriesen wird von der Marketingabteilung. Die einzige Client-Library, Schnittstellen, die es gibt. Nee, ihr müsst so im Delphi. Nein. Python wäre ja schön. Ihr müsst mal so um das Jahr 2000 bis 2005 vielleicht. Weil ihr seid alle falsch. Ich sag euch, was es ist. Es ist Perl! Perl! Ja, Monka Giga! Es ist Perl! So, und jetzt, es wird noch besser. Es wird noch besser. Also, die haben die Software gekauft und man kann da drin halbwegs gut Deployments definieren und Abläufe und sowas, ja. So, das hat auch so ein paar ganz coole Plugins, das Tool. Also du kannst zum Beispiel darüber Helm-Deployments machen oder du kannst, irgendwelche Docker-Registry pushen und, also es hat ein paar Plugins, die ganz praktisch, oder Repos auschecken und sowas. Also im Prinzip das, was GitHub Actions auch kann, nur in viel umständlicher. Oder GitLab CI oder meinetwegen auch Jenkins. Oder was ist denn da sonst noch so beliebt? Travis war es früher. Was verwenden wir denn heute, wenn man cool ist für CI-Tools? Für Kubernetes fällt mir Argo CD ein, wobei das reines Deployment ist und mit CI nichts zu tun hat. Fällt mir das aktuell gar nicht ein. Drone gibt's noch. Was sind da aktuell gerade so? Azure DevOps, ja, genau. Ja. Zumindest, das Tool hat ein paar Plugins. Und das ist mit Plugins ist das eigentlich ganz cool. Aber, und jetzt kommt der CACW-Moment schlechthin. Die haben das Tool gekauft. Wahrscheinlich, weil es ihnen, wie gesagt, die Marketingabteilung angepriesen hat. Aber dann haben sie gesagt, die Plugins dürft ihr nicht verwenden. So, und die Logik dahinter, warum man die Plugins nicht verwenden darf, ist, die Plugins sind offiziell vom Hersteller und werden, ja, gut, es gibt bestimmt noch ein paar Community-Plugins, aber die sind offiziell vom Hersteller, die werden halt über so einen Store, so einen Repo, werden die ausgeliefert, aber das ist kein Ding. Nee, das ist gar nicht das Geld. Weil, nicht das Geld. Jetzt erzähle ich euch mal Business Enterprise Wirren, warum das nicht geht. Und zwar nach dem Kauf des Tools hat dann, fragt mich nicht, warum das nicht vorher stattgefunden hat, hat dann die Abteilung für Security gesagt, ja Moment, bei diesen ganzen Plugins können wir doch gar nicht verifizieren, was die machen. Vielleicht ist da irgendein Update von einem Plugin Malware verseucht. Also wir gestatten euch nicht, Plugins zu verwenden. So, und jetzt haben die ein Tool gekauft und das Einzige, es ist kein Spaß, Leute, ist wirklich, ich habe heute unsere Deployment-Pipeline gesehen, da musste ich mir an den Kopf greifen. Kein Spaß, weil ich euch jetzt erzähle. Das Einzige, was in diesem Tool aktuell gemacht wird, sind Bash-Skripts. Mehrere Steps Bash-Skripts hintereinander. Und dafür ein fucking eigenes Tool, was nur eine Perl-API hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab heute die Deployment Steps gesehen. Das ist Perl Script. Das ist Bash Script 1 an Bash Script 2 an Bash Script 3 an Bash Script 4 an Bash Script 5 und dann ist er irgendwann fertig. So, dann habe ich die Bash Scripts mal aufgemacht, was da drinnen steht. In den Bash, weil wir ja keine Plugins, beziehungsweise die Leute, die sich drum kümmern, weil die keine Plugins verwenden dürfen. Ups. Weil die keine Plugins verwenden dürfen, steht dann in dem Bash Script ernsthaft sowas drin wie Helm Repo Add, Helm Repo, frag mich nicht, sonst was, Helm Repo Pull, so, die ganzen Dinger. Und irgendwann kommen dann Helm Upgrade Install, bla bla bla, dann irgendwelche komischen Bash-Skripts. Und noch viel geiler, man kann in diesen komischen Build-Steps nicht mal richtig Inline Bash schreiben, man muss das in so einem YAML-Dialekt schreiben und muss immer unter exec alle hier Bash-Skripts drunter schreiben. Es ist wirklich der allergrößte Shit. Ich habe keine Ahnung, wer das gekauft hat und wer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist, Alter. Ja? Ja? So sieht's aus. Business Enterprise Software. Oder besser gesagt, immerhin keine Perl-Skripts. Das kommt noch. Ich habe mir schon ernsthaft überlegt, ob man nicht vielleicht irgendwelche Secrets damit, also über die API befüllen könnte. Aber wisst ihr was? Ich werde definitiv keine Perl Sachen programmieren dafür. Also damit fange ich nicht an. Ich kann kein Perl programmieren. Ich hab zwar die ganzen Jahre über schon sicherlich mal ein, zwei Zeilen Perl programmiert, aber nicht, das ist nichts, weil also Perl werde ich garantiert nicht machen und werde ich auch nicht lernen. Ich werde eher gucken, dass ich vielleicht von denen irgendein Command-Line-Tool finde und mitsniffen kann, was das für API-Calls macht unter der Haube. Und dann ist gut. Also das werde ich nicht machen. Das glaube ich nicht, ganz ehrlich. Die sind bei uns so krass Security-mäßig, also nicht Security ist das falsche Wort, so Compliance-mäßig am Start, was Geldwäsche, Insiderhandel und so Gefälligkeiten und Sachen angeht. Also wenn, dann müsste das alles ganz furchtbar versteckt laufen, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand da macht. Ich glaube, die hatten einfach nur eine gute Marketingabteilung. Die haben zwar eine gute Marketingabteilung, haben ein scheiß Produkt. Ja, das kommt mir echt so vor. Also im Prinzip haben wir einen teuren Bash-Script-Runner gekauft. Chat, so in die Frage, falls ihr in dem Bereich tätig seid, was ist euer Lieblings so Deployment-Tool? Also ich persönlich mag ja GitHub Actions für alle Sachen, was Continuous Integration und ein bisschen Deployment angeht. Wenn es Kubernetes ist, mag ich ArgoCD. Flux ist aber auch nice. Also beim alten Arbeitgeber hatten wir Flux, oder wahrscheinlich sagt man offiziell Flux. Aber ich nenne es einfach mal Flux. Hatten wir Flux. Und ich habe selbst schon viel mit ArgoCD rumgebastelt. Ja, kann man auch machen. Also, das sind tatsächlich auch so meine. Zählt Ansible? Ja, klar. Ich meine, Ansible ist jetzt nicht wirklich ein Tool, was rein für Deployment gedacht ist und da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die einfachsten und besten Möglichkeiten bietet. Aber wenn man sonst alles in Ansible macht und Deployment bei euch ist, SCP ein paar Sachen auf dem Server, kann man das doch auch mit Ansible machen. Warum nicht? Das kenne ich nicht. Okay, ich sehe schon. Chat ist wieder Fivehead. Aber noch nicht Fivehead genug. Es geht immer noch mehr Fivehead. Aber das Gute ist, glücklicherweise ist bald der Erste. Beim Ersten werden die ganzen Prime-Subs wieder frei und dann steigt der IQ wieder. Aber ich muss jetzt mal was sagen. Man glaubt es ja kaum. Aber wer hätte erwarten können, dass sich viel Streamen lohnt? Also seit ich mir nicht immer überlege, was ich im Stream machen könnte und wenn ich nichts habe, einfach nicht streamen gehe. Früher haben wir ja zu 90% im Stream Fivehead Sachen gemacht. Und wenn ich gerade kein Thema hatte, habe ich halt einfach nicht gestreamt. Aber seitdem ich regelmäßig streame, habe ich so viele Subs, wie ich noch nie gehabt habe. Mehr als letztes Jahr Weihnachten. Also ist schon nice, ja. Schön, dass ihr auch übrigens alle immer so fleißig hier am Fivehead chatten seid. Ich hab eh. Und jetzt sein, ich will nicht schleimen, aber ich muss echt sagen, wenn ich meinen Chat vergleiche mit irgendwelchen anderen Chats auf Twitch, dann ist hier deutlich weniger Chatting am Start, sondern mehr Fivehead-Chatting. Also weniger Threehead-Chatting, mehr Fivehead-Chatting. Natürlich nicht immer. Der Chainlord zieht den Durchschnitt wieder ein bisschen runter, aber im Großen und Ganzen ist das so. Jello ist Arch-User. Ah, okay, dann überlege ich mir das nochmal. Arch, by the way. Ja. Aber das ist nur in Kombi mit I3. Hast du Arch und I3? Dann überlege ich mir das nochmal. Jello, ich glaube dir kein Wort. Du erzählst das seit Jahren schon, dass du angeblich Herbstluft-WM verwendest. Ich wette mir, du hast es nicht einmal ausprobiert. Du schreibst das einfach nur, weil du den Namen lustig findest. Ich bin mir bei Chain noch relativ sicher, dass es so ist. Ich kann nicht erklären, warum. Aber ich kann es mir bei ihm einfach gut vorstellen, ja? Nun ja. So viel zum Thema Perl API und Bash Runner. Ja, diese Windows-Geschichte bzw. diese Azure-Geschichte habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Wollte ich jetzt gerade nochmal was zu sagen. Ja, bla bla bla. Ja, Microsoft gestohlen, das war schon vor 4 Tagen, ich weiß. Aber hat es bei euch größere Wellen geschlagen, wenn ich mal so fragen darf? Also, ich kann sagen, dass es bei uns ein bisschen Wellen geschlagen hat, aber wir sind ja glücklicherweise zum größten Teil, haben wir nichts in Azure. Und, also ein paar kleine Sachen, aber nichts Wildes. Und dementsprechend war das bei uns nicht so schlimm. Ja, man muss sich aber mal überlegen, Microsoft ist erstaunlich ruhig darum. Ich meine, immerhin, also ursprünglich ging es ja nur darum, dass du fremde E-Mails lesen konntest. Da konnte man sich noch sagen, ja gut, wenn man kein Outlook verwendet, beziehungsweise kein Exchange, dann juckt's mich nicht großartig. Aber mittlerweile steht ja auch so hin, dass es ein Master Key für große Teile der Microsoft Cloud war. Also sprich, dass man sich Tokens signen konnte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch richtig im Kopf habe, dass man sich selbst Tokens signen konnte für fremde Services. Das war natürlich ein bisschen doof, weil da konnte man auf fremde Services zugreifen. Das wird noch Nachwirkungen haben. Ich denke auch, vor allem, und das ist so ein Ding, wo sich Microsoft echt nicht mit Ruhm bekleckert, Microsoft ist erstaunlich ruhig, was das angeht. Haben die eigentlich schon mal wirklich ein richtig großes, detailliertes, offizielles Statement dazu gebracht? Also ich habe nichts von mitgekriegt. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Guck mal. Hat Azure überhaupt einen Twitter-Account? Azure Support? Cake, wait. Nee. Official Azure Account? Official. Okay, der ist massive official. Der letzte Post ist 2 Jahre her. Nice. Pog official. Hä? Warum sind denn die Tweets nicht alphabetisch? Nicht alphabetisch, ihr wisst, was ich meine. Chronologisch. Warum sind denn die so pepega durcheinander? Alter, Twitter. Mein Gott, warum ist Twitter so beschissen geworden innerhalb von ein, zwei Wochen jetzt? Ich meine, es hat ja schon in letzter Zeit komische Dinge gemacht, aber seit diesen Sachen mit du musst dich einloggen, und wobei das wurde jetzt ja wieder zurückgenommen, und so. Also langsam ist echt so, ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Twitter. Ihr wisst, ich bin der übelste Hardcore-Twitter-Fan gewesen. Ich habe x.com, ja genau. Ja, ich meine X, korrekt. Ich habe immer gesagt, Twitter ist das beste so Social-Network, so, ich weiß nicht wirklich Social-Network ist. Aber mittlerweile geht mir Twitter, ich habe gar keinen Bock mehr auf Twitter was zu posten. Guck mal, ich hab schon ewig nichts gepostet. Manch einer wird jetzt sagen, Max, das stimmt nicht. Seid ihr drin? Was ist das für... Ich persönlich vermute, das ist irgendein Update-Check von Chromium. Seit wann liegt Chrome denn auf dem Desktop, seitdem ich es da installiert habe? Ich cancel das jetzt einfach. Er funktioniert immer noch, alles gut. Also ich vermute, es war irgendein Update-Check oder sowas, keine Ahnung. Das ist auf dem Desktop. Nein, das ist das ist ja auch nicht Chrome, das ist Chromium. Das habe ich selbst auf dem Desktop installiert. Deswegen, ich gehe davon aus, das ist irgendein Update-Check. Wie findest du den neuen Twitter-Namen? Richtig dumm. Ganz ehrlich, Twitter war so ein griffiger, bekannter Name mit einem simplen, guten Logo. So ein richtiger Kack. Guck mal, ich poste nichts mehr auf Twitter. Das Zeug nennt mal richtig chronologisch. Das ist komplett. What the fuck? Das ist komplett unusable einfach. Kann es sein, dass das irgendwie die Weiterleitung war, das blockt wurde? Meint er ernst, das ist kein April-Scherz. Leider. Ich find's richtig kacke. Ich habe Twitter schon eine ganze Weile gar nicht mehr richtig verwendet, weil ich seit so ein, zwei Wochen, seit letzten Änderungen keinen Bock mehr hab. Ja, richtig, richtig hängen geblieben. Also, bis jetzt war es ja noch, soll ich sagen, bis jetzt konnte man sich noch drüber streiten. Aber jetzt ist es für mich auch umgeschlagen zu, es wird immer beschissener. Ja, Moment, der hat ja gar keine 40 Milliarden in den Sand gesetzt. Twitter hat sich ja quasi selbst gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wie die das gemacht haben. Und zwar, der hat sich quasi, also grob gesagt, und ich bin jetzt ja, was diese Finanzsachen angeht, also Disclaimer ist, ja, bin ich nicht der Oberchecker, auch wenn ich mal eine Ausbildung im BWL-Bereich gemacht habe, aber ich habe trotzdem keine Ahnung von. Es war irgendwie so, der Kerl hat gesagt, ich will Twitter kaufen, hat sich Geld geliehen und hat dann diese Kredite aber auf Twitter laufen lassen. Also im Prinzip hat sich Twitter selbst gekauft. Oder hat die dann umgewidmet auf Twitter oder so? Frag, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Zumindest im Endeffekt hat sich Twitter selbst gekauft. Ja, das ist genauso wie Go. Wie wenn man Go sucht als Programmiersprache. Da findet man auch immer so viel. Übrigens, habt ihr gesehen, wir haben ein neues Emote. Beste. Indonesien hat X, echt? Warum? Twitter heißt jetzt X. In Indonesien ist X.com aber geblockt, weil frühere Domaininhaber gegen Pornografie und Glücksspielgesetze verstoßen haben. Geil. Klingt aber auch ehrlich gesagt so. Ich finde X persönlich wirklich ein blöder Name. Im Vorfeld, ja, okay, Twitter ist jetzt. Ich meine, Twitter hatte vielleicht jetzt nicht mehr so den allergeilsten Ruf. Mit allem, was da so die letzte. Twitter hat ja den Ruf, so die Plattform für alle Leute, die sich gerne empören und rumnerven wollen. Aber trotzdem, Twitter war halt was, das kannte, wie jemand im Chat eben gesagt, das kannte prinzipiell jede Oma. Jeder wusste, was Twitter ist, was ein Tweet ist. Und das Logo war gut. Du wusstest genau, was dich erwartet irgendwie. Also ich fand Twitter, ich habe es schon oft gesagt, ich fand Twitter war das beste so Social Messaging Portal, was es gegeben hat. Tja. Es ist aber schon echt hängen geblieben. Es ist wirklich richtig, richtig extremely hängen geblieben ist das. Can we have this? Ja. Können wir machen. Gute Idee. XD-ing. Habe ich geedit. Ahiko-san! Da ist er am Start. Danke für den Sub. Ja, das habe ich auch gehört. Wer weiß, was da passiert. Ich find's auf jeden Fall eine blöde Idee. Richtig räudig, wie der Friseur früher gesagt hätte. Ja gut, aber was soll man machen? Es lässt sich ja nicht ändern. Chat richtig Five-Hat am XD. XD. Nun gut. Das finde ich gut. So habe ich auch geedit. Wir haben eindeutig zu wenige Keck-Emotes. Wobei ich ja der Meinung bin, dass Keck-Alu extremely underrated ist. Ja, das muss auch mal sein. Leute, ich verwende jetzt fast ein Jahr. Na gut, das ist jetzt über. Na doch, doch. Naja, sag mal. Aufgerundet. Ich verwende jetzt fast ein Jahr Windows 11. Und glaubt ihr, ich kann mir immer noch nicht merken, wo ich meine Mikrofonlautstärke einstelle. Ich gehe immer hier hin. Und dann will ich auf Input Device klicken und stelle fest, das geht nicht. Ich meine, welcher Five-Hat Microsoft Entwickler ist auf die Idee gekommen, Volume, Lautstärke, Input Device changen, hier reinzumachen, aber Input Lautstärke hier reinzumachen. The fuck? Das ist bei Windows, ja, bei Windows 10 ist es genauso bescheuert. Aber es ist hängen. Bei Windows 10 hast du aber immerhin noch, pass mal auf, das hast du ja nämlich unter Windows 11 auch noch. Unter Windows 10 kannst du unten über diese Leiste, glaube ich, zumindest immer noch in. Wo ist denn das Ding jetzt? Audio. Hier, Sound. Audio. Manager. Da kriegst du immerhin noch diesen Dialog. Und hier kannst du ja auch noch ganz andere Sachen einstellen, die du, glaube ich, so in Windows gar nicht einstellen kannst. Bin mir gar nicht sicher, ob man dort gescheit zum Beispiel einstellen kann. Die ganze Sachen. Und das brauche ich, weil mein Audio-Interface auf 48 kHz läuft, anstatt auf 44,1. Ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich finde, Windows XP war das letzte Windows, was so vom Gesamtkonzept her irgendwie stimmig war. Danach war es einfach nur aufeinander draufgeklatscht. Und teilweise Sachen. Ja, mein bestes Beispiel für, wie zusammengeflickt Windows eigentlich ist, ist das hier. Guckt. Also, jetzt ist es ja noch schlimmer geworden. Also einmal dieses hässliche Menü hier. Ja. Und dann Customize Icon. So. Und da haben die Icons drinne. Guckt euch das mal an. Die haben 50 mal den gleichen Ordner drinne und die haben Icons drinne. Hier, guckt euch das mal an. Das sind Icons von Windows 3.11 und Windows 95 und sonst was. Und alle Icons, ausnahmslos, ohne Mist, alle Icons hier drinne sind einfach nur hässlich. Einfach nur hässlich, diese Icons. Okay, es ist übrigens auch very important, dass das Ausrufezeichen hier viermal drin ist. Oh, jawohl. Das brauchen wir. Da haben wir drauf gewartet.
Naja.
So ist es halt.
Ja, ist wirklich so. Ja, aber guck mal, warum muss ich in irgendwelche Registry-Dinger? Ich kenne auch die Leute, die sagen, ja, geh auf GitHub und installier dir, wie heißt das Ding, Windows 11 Tweaks oder irgendwie sowas? Nee. Ach, keine Ahnung, ich hab vergessen hier. Deep Load. So, ihr. So Zeug und so. Nee, mich nervt das. Warum kann man nicht so elementare Sachen ordentlich in Windows integrieren? Und mein Lieblingsbeispiel, wo ich einfach immer bringen muss, ist das hier. Warum? Also erstmal, was ist die Existenzberechtigung von diesen komischen Kack-Widgets? Und verwendet irgendjemand von euch, Chat, ehrlich, seid ehrlich, habt ihr schon jemals diese Chat-Funktion hier benutzt? Oder Widgets? Und daraufhin hat man die Gruppierung von Icons abgeschafft. Guckt euch das an. Mein Bildschirm ist einfach zu 60% nicht benutzt. Einfach nicht benutzt. Und ich kann nichts dagegen machen. Warum brauche ich diese Kack-Umschaltdinger? Ich will einfach Fenster nebeneinander haben mit einem Titel, dass ich weiß, was Sache ist. Ja, glaube ich dir sofort. Bei Teams blickt da eh keiner durch bei Microsoft, wie da, warum da, wie was geht. Kommt in der neuen Version wieder? Jetzt wirklich? Haben sie das schon gesagt, dass du Sachen kopieren kannst? Hat nur 2 Jahre gedauert. Oder 3. Seit wann war Windows 11 Release? Ist ja auch schon ein bisschen her. Hier, guck mal, 2021. Dann 2 Jahre her. Passt. Richtig hängen geblieben. Das stimmt wohl. Nun gut, Chat. Oh, GLS-Lang. Was ist das? GLS-Lang. Ah, OpenGL-Gedöns. Ich weiß nicht, warum ich das installiert habe. Wahrscheinlich für das allerwichtigste Programm ever unter Linux, GLX-Gears. Es wird Zeit für GLX Gears mit Raytracing, würde ich sagen. Das geht doch bestimmt, oder? Das hat doch bestimmt schon irgendjemand gemacht. GLX Gears mit in WebAssembly. Nee. Ja, anscheinend nicht. Koggers. Mehr Emotes. Nee, wobei, das ist das letzte Emote, was ich heute hinzufüge. Gag Bros. Wir haben einfach zu viele Gag Emotes. Kekse ist auch ziemlich underused. Nun ja, also. Lass uns mal schauen. Oh, guck mal, was das. Postgres in 100 Sekunden, Leute. Auf geht's. Let's go. PostgreSQL, the most trusted name in open source relational databases. Sekunde, ich muss ja die Musik ausmachen. Postgres. Jetzt kriegen wir es erklärt. Fireship. Fireship ist richtiger POC-Channel. Der hat's wirklich verdient mit 2,3 Millionen. Es gibt viele Channels, da will ich nicht sagen, so nach dem Motto, oh nee, die haben das nicht verdient, hätte andere kriegen sollen. Aber es gibt Channels, da sage ich, ich verstehe nicht, warum die so viele Subscriber haben, warum die Leute das gerne gucken. Da bin ich vielleicht auch oftmals zu Boomer für. Aber Fireship, finde ich, hat es komplett verdient und ich kann es auch nachvollziehen. Es gibt ja noch ein paar andere Channels, die Videos so in diesem Style machen, aber Fireship hat es irgendwie perfektioniert schon vor einer Weile. Gibt eine Doku über ihn. Ja, die habe ich mal angefangen zu gucken. Aber weiter geschaut. Oh, guck mal, noch ein neues Video. Ah, nee. Shocking Decline of Stack Overflow. Lass mal kurz da mal gucken. Postgres. Also, meiner Meinung nach beste Datenbank. Postgres kann einfach alles, was man so braucht. Postgres ist quasi der Giga-Chat unter den Datenbanken. Hatten wir nicht mal Chat-SQL quasi? Moment, ich habe da so eine Idee. Das gibt's doch, auf die Idee ist doch bestimmt schon jemand mal gekommen, oder? Moment, es gibt noch nicht Chat-SQL? Woman-Seeking, okay, wo auch immer ich da. Wiesbadende.lol klingt äußerst vertrauenserweckend, diese Domain. Im Moment, es hat noch keiner Chat SQL. Das muss ich mir, muss ich. Leute, ich weiß, ich habe zu viele Domains, aber ich muss mir nachher Chat SQL reservieren. Okay. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, Postgres ist einfach schlicht und ergreifend die beste Datenbank. Du kannst alles machen. Du kannst in Postgres die, ja nicht Chat, Chat mit D. Du weißt doch, was ich meine. Das ist doch obvious. Also, du kannst mit Postgres klassische relationale Daten gut abfackeln. Du kannst mit Postgres Key-Value-Store NoSQL machen. Vielleicht nicht so geil wie in einer richtigen, nur dafür optimierten NoSQL-Datenbank, aber es geht. Das ist das Wichtige und es geht relativ gut. Du kannst Time-Series-Datenbanken machen in Postgres. Vielleicht nicht 100% so geil Performance und alles top wie sowas wie InfluxDB oder was haben wir hier, was sonst noch so gibt. Aber Postgres kann's und gar nicht mal so schlecht. Postgres kann Full-Text-Search. Postgres kann Substring-Full-Text-Search. Und bestimmt tausend Sachen, die ich noch vergessen habe. Postgres hat JSON-Support. Ich glaube aber, dass sogar SQLite mittlerweile auch JSON-Support hat. Richtig nice. Also, wenn mich irgendeiner fragt, Max, was, oh, das gucken wir uns auch, das habe ich glaube ich auch schon oft gemacht. Max, was für eine Datenbank nehmen wir? Da sage ich pauschal immer, also wenn ich es entscheiden dürfte, ja, würde ich pauschal immer sagen, Postgres. Es sei denn, es gibt ganz spezielle Gründe, warum man das Ganze nicht will.
PostgreSQL, the most trusted name in open source relational databases. Its development dates all the way back to 1986 at UC Berkeley under the direction.
SQLite hat zu wenig Datentypen, da fehlt zum Beispiel ein Datumsfeld. Keine Ahnung. Ihr wisst, so SQL und Datenbanktheorie ist nicht meine Stärke. Ich verwende das immer nur mit irgendeinem DB. ORM, Mapper, Framework, sowas wie EF Core oder so. Ich verwende seltenst Datenbanken direkt. Also wahrscheinlich wird Entity Framework Core einen Time-Value wahrscheinlich entweder als String speichern oder als Unix-Timestamp oder sowas unter der Haube. Ja, Datetime-Functions, aber es geht ja um ein Datumsfeld, also um Datentypen an sich, nicht um eine eingebaute Funktion zum Konvertieren. Also er meint die Radiosignale, er meinte, dass du explizit sagen kannst, hey, diese Spalte hat ist Data Type Date oder sowas Type. Wie, gibt's das nicht mehr? Gibt es nicht mehr Bless RNG? Echt nicht? Okay. Was hat der Bless RNG-Typ angestellt, dass sie ihn entfernt haben? Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Und Postgres gucken wir uns jetzt an. Dass der Racist-Sachen erzählt. Siehst du mal, das geht schon so alles ins eine Ohr rein und ins andere raus, die ganze Empörung überall im Internet, über alles und jeden, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann. Wo war da jetzt was, tja, wie soll man sagen, so, ey, was Ernstes, wo war jetzt einfach nur wieder ein sinnloses Aufgerege? Ich hab's schon wieder alles vergessen. Okay. Okay, also, Postgres. Es gibt Leute, die sprechen es Postgre aus. Das irritiert mich immer ein bisschen.
Databases. Its development dates all the way back to 1986 at UC Berkeley under the direction of Michael Stonebreaker. Like other
Stonebreaker, Alter, das ist zwar ein handfester Name.
Your relational databases, it stores data in tables, columns, and rows, and uses structured query language to read and write data. However, Postgres is technically an object relational database, which means it can create its own custom data types to store objects with properties and support advanced features like inheritance and polymorphism.
Okay, habe ich noch nicht einmal in Postgres verwendet. Und wenn überhaupt, dann nur unter der Haube, weil das Entity Framework für mich gemacht hat. Ich wusste nicht, dass Postgres sowas kann. Warum will ich Vererbung in der Datenbank machen? Kann mich da mal ein FiFET-Datenbank-Kenner aufklären?
In writing data, it runs fully ACID-compliant transactions, but also adds its own special sauce called multi-version concurrency control, which gives each transaction a snapshot of the database, allowing multiple transactions to run at the same time without traffic jams or locks. Developers also love its extensibility. Queries can be reused by writing stored procedures, and it even supports languages beyond SQL like Python and C. And it has a robust ecosystem of extensions, like PostGIS to provide geospatial data for apps like Uber or Citus. Okay. To shard and distribute the database to any scale, or PG embedding to give AI chatbots long-term memory. And the list goes on. To get started, you can download and install it locally, or better yet, use a free cloud database like Neon, which provides auto-scaling out of the box and a nice UI to manage your data. In addition to...
Das ist tatsächlich ganz hübsch.
Neon.
Ach so, das Video ist sponsored. Ja, okay, weil... Ja.
Which provides auto...
Ja. Kenne ich nicht. Aber schadet ja nicht, mal gesehen zu haben.
Out of the box and a nice UI to man-
Gut, da erkennt man jetzt nicht so wirklich viel. UIs sind meistens eh wurscht. Wenn du die Sachen ordentlich verwendest, dann machst du das selten über irgendwie ein Webinterface zum Rumklicken.
Manage your data. In addition to a bunch of other advanced features like branching, create a new database, then head over to the SQL editor to run your first query, or connect it to your IDE with an extension like SQL Tools. We could get started by creating a new table, but because this is an object relational database, let's begin by creating a custom data type, which defines the structure of an object with corresponding properties and types. What's awesome about Postgres, though, is that we have more exotic data modeling options, like arrays can be used by putting brackets in front of a type, then make it a two-dimensional array by adding another.
Also da musst du schon richtig High-IQ-Datenbank-Stelzer sein, dass du sowas machst in der Datenbank, oder?
Set of brackets. We also have JSON data types to
ja, das kenne ich. Das weiß ich, dass Postgres JSON unterstützt. Das ist tatsächlich ein Feature, was ich sogar schon benutzt habe. Und ich finde es mega nice, dass das immer weiter einzugeht. Ich glaube, dass MySQL das mittlerweile auch kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und sogar SQLite kann das auch.
Handle unstructured data and even key value pairs with extensions like HStore.
Ja, now that we have this, das ist das, was ich meinte. Du kannst sogar Postgres als Key Value Store missbrauchen. Wobei ich halt denke, dass es in letzter Konsequenz, wenn du reines NoSQL brauchst, dann eine NoSQL Datenbank wahrscheinlich noch ein Ticken besser ist als Postgres, wenn du das letzte Quäntchen Performance oder ja, was auch immer man dann Wert legt, braucht. Aber für den Fall der Fälle, dass man auch nur eine Sache braucht, die man besser in einer klassischen Datenbank machen kann, ist vielleicht sinnig, alles in Postgres zu hauen. Die MySQL-Implementierung ist extrem langsam. Ja, ist halt Oracle, ne?
Custom type, we can use it within one or more tables, like one table for programmers and another for designers. Once the table is created, we can then use an insert statement to add a row of data into it. Notice the use of a double colon to cast a string into JSON or HStore types.
Das ist eine übelst hässliche Syntax. Aber gut, man muss es ja auch selten von Hand benutzen.
And now finally, we can read the data with a select statement that uses dot notation to access the properties on our custom.
Boah, da musste aber hart am SQLen sein für solche Dinger. Das sieht ja fast schon ein bisschen aus wie in einer echten Programmiersprache, so mit Punkt Notation als Zugriff auf Properties und sowas. Das fände ich sicherlich auch cool, wenn ich öfters SQL von Hand schreiben würde.
Object. Every table has a unique primary key, and we can create relationships by storing the primary key from one table as the foreign key on another, like a programmer might own many Lambos. We can then find those Lambos by doing a join query that compares the programmer's ID to the Lambo's owner ID. This has been PostgreSQL in 100 seconds. Big shout out to NeonDB for sponsoring and making this awesome database free to use in the cloud. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Was haben die free? Lass mal kurz gucken. Was haben die free? Ein Projekt, 10 Branches, 3 GB of Data per Branch, Shared Compute. Okay, damit machst du jetzt keine großen Sprünge, aber zum Starten ist es doch ganz okay. Oh. Okay, komm, das Video war so kurz, wir gucken noch eins von ihm. Shocking Decline of Stack Overflow. Der meint, dass viel AI-Spam gibt, könnte ich mir vorstellen. Ja, das gibt es. Und leider ist Reddit, YouTube Comments und auch viele anderen Foren und Diskussions-Communities und sonst was voll mit sinnlos auto-generate dummen Bot-Comments und Antworten. Die vordergründig so aussehen, als antwortet einer auf das Kommentar, aber wenn du es liest, stellst du sofort fest, ah, AI-generierter Shit. So nach dem Motto, passt überhaupt nicht drauf. Er enthält zwar die richtigen Worte, aber passt überhaupt nicht drauf. Was willst du mir sagen? Früher wusste man wenigstens noch, irgendein Typ, der nicht richtig schreiben kann, ist am Start oder der gerade total besoffen vorm Rechner hängt, ist am Start. Aber heute kannst du eher von ausgehen, die Dinger sind AI erstellt. Das hätte Autocomplete in der IDE? Nee, da hat das nicht mit so Sachen wie Entity Framework Core hast du wahrscheinlich Autocomplete dann. Wenn du das irgend, frag mich nicht, keine Ahnung, wie man das, ob man das mit EF Core überhaupt abbilden kann, diese Vererbungsgeschichte, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass die IDE das checkt. Die müssen ja dann quasi irgendwie deine IDE connecten zur Datenbank. Und die müsste Support für die Postgres Object Types oder sowas haben. Und dann müsste es dir Autocomplete, wenn du ein SQL Query schreiben willst, anzeigen. Oh. Möglich wäre das bestimmt, ja. Mal gucken, was
July 28th, 2023, and you're watching the code report. You might want to be sitting down because I've got some big news for you. Aliens are
big news.
According to government whistleblowers.
Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
Biologics came with some of these recoveries. Yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human.
Was passiert hier gerade?
What's even weirder, though, is that they recovered this strange code from their spacecraft. It was so disturbing, in fact, that they posted it to Stack Overflow, but it was immediately...
Because aliens...
closed as duplicate because it looks so similar to another language that I won't name. If you're an elderly programmer born before 2022, you might remember a website called Stack Overflow. When it...
Ja, habe ich schon mal irgendwo gehört.
Launched in 2008, it revolutionized the programming world by allowing the average person to build complex software by simply Googling and copying and pasting code from this website. It accelerated Atwood's law, stating that any application that can be written in JavaScript will eventually be written in JavaScript,
das
which is actually
voll.
A law formed by Jeff Atwood, one of Stack Overflow's co-founders, that's been proven true by science time and time again. As programmers, we all owe a huge debt of gratitude to all the Stack Overflow...
Wo wir gerade dabei sind, also... Wo man sieht, dass AI halt öfters mal Blödsinn fabriziert. Und zwar, ich habe heute ein Kubernetes-Minigame gesehen auf dem Kubernetes-Subreddit. Game, ich weiß nicht, ob ich das... Wo das war. Es ist irgendwas mit Fake, hieß das. Ja, wenn die Suche nicht so kacke wäre in Reddit... Ah, Mann. New. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hab das heute gesehen. Das war ein Game, da hat jemand Kubernetes-Begriffe AI generieren lassen. Und du musstest raten, ob das ein echter Begriff war oder ob das ein von der AI halluzinierter Begriff war. Und ich sage euch, das war gar nicht so einfach.
Contributors. Without their selfless contributions, it'd be nearly impossible for us to build our failed side projects.
Stack Overflow
has been a huge success for one simple reason. People will do
ohne Stack Overflow werden wir aufgeschmissen, Leute.
Do anything for fake internet points. Having high Stack Overflow rep is like the ultimate clout for a programmer. You walk into a C# conference with 100,000 Stack Overflow rep, you'll be mobbed by clout chasers who would literally do just to get into your LinkedIn network. And when you surpass 1,000,000 rep, people will start to name.
Und John Skeet ist ja wirklich, den Kerl kennt man wirklich von, nicht, ich glaube, der ist bei Google für die C#-Bindings zuständig, für viele Libraries von denen, aber den Kerl, der ist wirklich bekannt geworden durch Stack Overflow. Da gibt es ja schon mittlerweile John Skeet-Memes und alles. John Skeet ist einfach so ein bisschen der Programmierer Chuck Norris geworden dadurch.
And their kids after you, like little baby Skeet here. But the golden age of Stack Overflow has come to an end. And over the last 6 months, traffic to the site has tanked. Before I explain why and what they're doing about it, though, I want to show you an awesome open source.
Aber ich muss sagen, schon bevor diese ganze AI-Geschichte war, hatte Stack Overflow ein paar nervige Sachen. Zum Beispiel habe ich die ein oder andere Frage über Google gefunden. Und die wurde dann geschlossen oder, ja, ich weiß nicht, ob man das geschlossen nennt auf Stack Overflow, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn dann drinnen steht, this is a duplicate of, und dann guckst du dir das Duplicate an und liest das durch und stellst fest, nein, das ist kein Duplicate. Da hat irgendein Mod gesagt, das ist ein Duplicate, aber es ist kein Duplicate. Es geht um zwei Sachen. Wenn man sich mit der Thematik nicht auskennt, mag das vielleicht aussehen wie ein Duplicate, aber ist nicht. Also das hatte ich öfters auf Stack Overflow und... Ja gut, dumme Antworten gab es schon immer, aber das finde ich gar nicht so wild. Es gab durchaus auch mal sinnvolle Sachen, wo da Diskussionen unterbunden wurden oder beziehungsweise so lange rumgeflamed wurde, dass die Leute keinen Bock mehr hatten. Also so alles rosig war auch vor AI auf Stack Overflow nicht. Aber wahrscheinlich ist es nun mal so, wenn du so eine große Seite hast, kannst nicht immer 100% alle zufriedenstellen.
Source product from our sponsor GraphBase. The hardest thing about building a
der ist aber richtig gerade im Sponsoring Sellout Game aktiv. Der muss sehen, wie die Kohle reinkommt. Verständlicherweise.
A full stack application is not the front end or the back end. It's getting the two of them to talk to each other. GraphBase can take multiple data sources and stitch them together into a unified GraphQL API, allowing you to.
Das ist übrigens gerade Sponsoring Sellout.
Access your data from any front end with type safety and IntelliSense. What I especially like is that it uses TypeScript for configuration instead of error-prone YAML and provides GraphQL directives to make it easy to build out your schema. And it's open API connect YAML.
Soll ich euch mal was sagen? Ich habe die letzten Wochen so viel Kubernetes-Config und generell YAML-Config gemacht. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich sogar auch bevorzugen, es wäre in TypeScript. Auch wenn ich nicht unbedingt mehr JavaScript in meinem Leben brauche. Aber wenn ihr mal 800 Zeilen YAML habt und da irgendwie finden müsst, wo was nicht stimmt. Also, das Problem in YAML ist, YAML kannst du nicht so einfach Syntax checken. Du kannst YAML einfach Syntax checken, aber Fehler in YAML sind nicht automatisch Syntaxfehler. Also wenn du in YAML was verkehrt eingerückt hast, dann kann das durchaus ja gewollt sein, eine Ebene oben drüber, oder auch nicht. Das kann ja ein Syntax-Checker nicht wissen, ob ihr das eine Ebene oben drüber haben wollt oder nicht. Dafür bräuchtest du dann für alles irgendwelche YAML-Schemas, was es im Endeffekt so gut wie für nichts gibt. Heißt das überhaupt Schema bei YAML? Halt so ein Ding, was sagt, wie die Datei aufgebaut sein soll. Und vieles ist auch dynamisch, da kann es sowas gar nicht geben. Deswegen im Endeffekt, mittlerweile würde ich wahrscheinlich reine JSON-Dateien, ein modernes JSON, was kommt, der einzige Vorteil, den YAML meiner Ansicht nach hat versus JSON, sind Kommentare, die man reinmachen kann. Und natürlich kann man jetzt sagen, jedes gültige JSON, falls ihr das noch nicht wusstet, by the way, nochmal kurze Clarification, Jedes gültige JSON ist auch ein gültiges YAML. Wusstet ihr das, Chat? Aber nicht jedes gültige YAML ist gültiges JSON. Ja. Ich kann euch das sogar beweisen hier, was weiß ich, YAML Parser online. Online YAML Parser. Perfekt, ja. Code Beautify YAML Parser. Da gehen wir jetzt mal hin. So, und ich zeige euch das. Also, wir parsen jetzt mal YAML. Kecke, einrücken, blub, 1. So, wird geparst. So, jetzt kann ich euch übrigens auch mal das Problem zeigen, was ich meine. So, wenn ich das hier jetzt so einrücke, ist das gültiges YAML. Dabei habe ich so gemeint. Oder wenn ich es anders einrücke, na gut, das heißt blub, das heißt doppelt. Ja, das geht jetzt an der Stelle nicht. Ne? Also, das ist beides gültiges YAML. Ist es nicht? Was? Ach so, weil hier oben was ist. Ja, okay. Aber ich glaube, man gettet, was ich meine, ja. Wenn man das dann einrückt. Man erkennt es halt nicht so genau. Vielleicht hätte ich es auch hier haben wollen, vielleicht da. Das kann der Syntax-Checker halt nicht nicht checken. Ja, guck mal, ich zeige euch mal, dass jedes gültige JSON gültiges YAML ist. Oh. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eher JSON ist als YAML, oder? Oder dass, Ach nee, Moment. JSON muss gequotet werden, ne? Ne? Falsch? Das ist aber, dann stimmt das nicht. Es ist per Definition so. YAML ist ein Superset von JSON. Aber vielleicht kann man das nicht. Keine Ahnung. Nee, das ist komisches. Ach so! Ich glaube, ich habe das vergessen. Guck mal. Das ist, ach, da muss man abschließendes Komma machen. Guck mal, das ist jetzt ja eindeutig JSON und nicht YAML. Guck, YAML Superset JSON. YAML ist das Superset of JSON. Ich meine, wenn das Octopus.com sagt, dann sind wir uns einig, dass das so sein muss. Dementsprechend kann man auch, wenn man keinen Bock hat auf die, also was ich ganz gerne mache ist, hier, so, YAML, blub. So, wenn man jetzt ein Array machen will in YAML, dann geht das so. Ich persönlich hasse die YAML-Array-Syntax. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich mag die nicht. Also für kurze Sachen, ja. Da finde ich das hier deutlich angenehmer. Und ihr werdet feststellen, das funktioniert. Das muss funktionieren. Das muss, nachdem jedes gültige JSON auch gültiges YAML ist, muss das funktionieren. Das muss in jedem YAML-Parser und überall in jeder YAML-Library funktionieren. So sieht's aus. Ja, wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn mehr Sprachen, also wenn mehr Software sich über irgendwelche Programmiersprachen, was auch immer es ist, konfigurieren lassen würden, anstatt YAML. Ab einer gewissen Größe blickt keiner durch. Wir haben uns doch letztens hier, Moment. Guckt euch das YAML-File mal an. Und dann sagt mir mal, ihr blickt da noch durch. Ja, das ist jetzt ein generiertes. Von Hand hat das keiner geschrieben. Aber sagt mir mal, da blickt noch einer durch. Welche Einrückungsebene war das hier nochmal? Was? Wie? Und oh, Mist hier. Ah, Mist, ich habe Description 1 zu viel eingerückt. Oh, oh. 1660 Zeilen YAML. Also da würde ich das in der ordentlichen Programmiersprache doch bevorzugen. Wieso schreibst du die Configs nicht komplett in JSON? Ja, mache ich teilweise ja. Nicht komplett, aber so Sachen wie Inline-Arrays und sowas mache ich lieber JSON-Arrays. Am liebsten wäre es mir ja tatsächlich, man würde sagen, ey, wir haben einen modernen JSON-Dialekt, der Kommentare kann, dann kannst du auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, denn du kannst ja schlecht sagen, hey, wir benutzen YAML, alle benutzen YAML, YAML-Style, nur ich schreibe alles in JSON, ne? Das ist natürlich auch, ist auch blöde. Es ist übrigens tatsächlich ganz praktisch, wenn man Kubernetes-Ressourcen editieren muss und keinen Bock hat, auf Einrückung zu achten, dann schreibt man das einfach in JSON-Syntax. So, also, gucken wir mal weiter, warum Stack Overflow sagt.
With Type Safety and IntelliSense, what I especially like is that it uses TypeScript for configuration instead of error-prone YAML and provides GraphQL directives to make it easy to build out your schema. And its OpenAPI connector...
By the way, das hatte bis jetzt alles noch nichts mit Stack Overflow zu tun, so richtig.
...easily integrate any RESTful API. Under the hood, it's built with Rust and can be run locally with a single command.
Blazingly
and it's
fast.
One of the only solutions out there that can be deployed to the edge, allowing you to easily cache data
ja, auf,
and
genug
run resolvers globally.
Jetzt.
If you're building a serious application, you'll definitely want to have GraphBase on your radar. Now back to Stack Overflow, traffic and overall engagement has declined nearly 50% over the last year.
Oh, 50% ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. 50, oh, das ist wirklich viel. Ich hätte gedacht, dass es weniger ist, aber 50%. Und da kommen ja noch die ganzen Bot-Access dazu, die diesen Mist spammen.
Based on data from the website itself that was leaked by someone with over 25,000 rep. But what's behind this shocking decline? Well, I think we all know the reason. In Japan, they call it Orokona Haribato, also known as artificial intelligence. ChatGPT basically took all of Stack Overflow's content and reflects it back to you in ways that are custom tailored for your use case. It's pretty clear that the copy and paste engineer is being replaced by the prompt engineer. If I were to guess, I'd say my Stack Overflow usage has declined about 60 to 70% with the rise of AI tooling over the last year.
Naja. Also ich frage ChatGPT auch mal ganz gerne so, wo ist hier der Fehler in irgendeinem Ansible-Template und sowas und zum Beispiel. Wobei man da auch aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Passwörter und so reinkopiert. Ich frage ChatGPT auch mal ganz gerne, aber ich muss sagen, es ist nicht unbedingt in so vielen Fällen hilfreich, wie das immer so dargestellt wird. Ja, es wird ja teilweise so getan, auch wenn du YouTube-Videos anguckst, ChatGPT löst dir alle deine Probleme. So. Und programmiert dir deine Webseite, so nach dem Motto. Nee. Wenn du eine Kack-Webseite haben willst, dann kannst du es so machen. Ich bin immer noch mehr auf Stack Overflow als auf ChatGPT, wenn ich irgendwas suche. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich verstehe das. ChatGPT kann halt Dinger, die kann Stack Overflow nicht. Denn ChatGPT kann dass die Sachen halt transformieren in was du gebrauchen kannst. Zum Beispiel, du suchst nach was und oder du hast einen Code-Schnipsel, sagen wir mal in Python, und du fragst ChatGPT, kann man das Gleiche nicht auch in Bash machen oder sowas? Das kann ChatGPT, das kann Stack Overflow halt einfach nicht. War jetzt vielleicht kein allzu glückliches Beispiel. Ihr wisst, glaube ich, aber was ich meine. Ja. Oder, doch. Ich hab ein besseres Beispiel, ja. Du suchst nach irgendeinem Example für irgendeine Library, wie mache ich da das und das? Und dann könntest du auch fragen, okay, ChatGPT, sag mir mal, wie würde ich das denn machen ohne die Library? Also wie würde ich das quasi so selbst implementieren und so? Das kann dir dann ChatGPT ganz gut verraten. Du darfst nicht, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das immer perfekt und fehlerfrei ist. Ich erinnere euch nur mal an den Versuch, wo wir ChatGPT gefragt haben, ob es uns sagen kann, wie man eine Progressbar in einer .NET Command-Line-Anwendung oder Konsolen-Anwendung macht. Also mit HTTP-Client. Und da hat ChatGPT erst sich Events und Methoden hinzu halluziniert, die HTTP-Client angeblich hat. Und nachdem ich ChatGPT darauf hingewiesen habe, das war aber noch 3 oder 3,5, das war noch nicht 4, vielleicht könnte das 4 jetzt besser. Und dann habe ich ChatGPT darauf hingewiesen, habe gesagt, hey ChatGPT, der HTTP-Client hat gar nicht diese Methoden. Und da hat ChatGPT gesagt, oh sorry, tut mir leid, hier gibt's was Neues. Und da hat es mir ernsthaft Windows Forms Progress Sachen generated für eine Konsolenanwendung. Also, das war noch nicht so geil.
For many, though, this is poetic justice. Stack Overflow is littered with bodies of wannabe programmers who quit learning to code after their first well-thought-out question was downvoted, insulted, and closed by the high-value alpha coders. Well, as of yesterday, Stack Overflow announced Overflow AI, a new generative AI tool that can create answers based on the Stack Overflow dataset. But it begs the question, if I'm someone who answers programming questions all day, why would I continue doing that when AI is using my content and stealing all my clout? On top of that, all the other big...
Das ist eine gute Frage. Zumal die Leute ja nur auf Stack, oder viele auf Stack Overflow gehen, halt wegen dem Interagieren, also die Antworter, ja, wegen dem Interagieren auf Stack Overflow und dass er Karma-Punkte kriegt. Ich weiß nicht, wie es heißt, bei Reddit sind es Karma-Punkte, keine Ahnung, wie der Kram bei Stack Overflow heißt.
Big LLMs like GPT-4 already drank the Stack Overflow milkshake and used all that data when training their models. To understand the situation more clearly, we can look to Mother Nature. In the desert, when a snake becomes extremely hungry and stressed, it may begin to consume itself in desperation. But obviously, this can't go on forever. And it's not just Stack Overflow. AI is the final frontier for humanity, and coincidentally, you can't spell alien without AI. Funny how they both appear at the same time after millions of years. This has been the Code Report. Thanks for watching. And
eine Runde Keck Alu.
We'll see you in the next one.
Jetzt wissen wir auch, wo Obamas Ex-Mensch Bodyguard herkommt. Was war das gerade hier? Five Approaches to Remote C++ Development. Oh ja, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Ich brauche unbedingt einen 40-Minuten-Talk über C++. Nee, bloß nicht, hör mal auf, Alter. Das ertrage ich jetzt wirklich nicht. Was haben wir denn noch für Videos am Start? Das verdienen Softwareentwickler in Deutschland 2023. Okay. Das ist schon 2 Monate her. ChatG, ihr seid doch richtig, ihr seid deutlich mehr Pfeifert als ich, wenn es um sich an Sachen erinnern geht. Haben wir das schon mal geguckt? Das ist lahm. Warum? Echt? Haben wir schon geguckt? Okay. Na dann, nee, da gucken wir es nicht. JetBrains hat auch einen AI Assistant, das habe ich gelesen letztens schon. Nee, da habe ich glaube von Nick Chapsas ein Video geguckt in Rider. Der AI Assistant. Was haben wir denn sonst noch hier? Oh, hä? Das hatten wir doch gerade schon. Was ist das? Cloudflare deploys really slow code, takes down Internet. Das ist meine Überschrift. Da war irgendwas, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob er sich auf den letzten Vorfall bezieht. Ja, dann lassen wir uns das doch mal erklären. Warum dancen da irgendwelche Leute von Stack Overflow?
On Tuesday, July 2nd, 2019, an engineer on Cloudflare's firewall team was working on some minor improvements for detecting cross-site scripting attacks. In this type of attack, malicious actors can take a real website and append HTML or JavaScript code to the URL in such a way that it automatically executes when the site loads. This code could, for example, access a user's cookies and session tokens and send them to the hacker. Email that malicious URL to an unsuspecting computer-literate victim with $99 million in their bank account and the cash is as good as yours. As a content delivery network, Cloudflare has thousands of servers spread across the world in various points of presence, or POPs, which nearby users send their website requests to. These edge servers are able to validate requests before forwarding them to the origin server, and in Cloudflare's case, security checks are done using their web application.
Ist das eine Computerstimme? Nee, ich glaube nicht. Der Kerl hört sich schon immer so an, auch schon noch, auch zu Zeiten, wo AI-Generierung nicht so gut war. Ah, wobei. Ne, die Videos sind noch gar nicht so alt. Das könnte doch eine Computerstimme sein. Mal kurz hören. Also vor 3 Jahren war es auf jeden Fall nicht so gut.
Geht,
what the fuck, Alter? Vielleicht ist, man weiß es nicht.
Firewall Software. Firewall Rules are often configured using regular.
Mittlerweile, also ich würde sagen, es ist ein echter Sprecher. Aber mittlerweile ist das so gut, also für manche Sprachen und manche Stimmen, dass das durchaus AI sein könnte.
Expressions, which are just strings of symbols, where each symbol represents a particular matching instruction. Quick regex rundown, if you wanted to detect the name Kevin Fang, you would use the expression Kevin Fang. Now, if you wanted to match any...
Nee, ich glaube, das ist ein echter Sprecher.
Kevin with a last name starting with F, you could replace everything past F with a period, which matches any character, and an asterisk, which modifies the...
Man hört ihn doch auch so Luft holen zwischendurch. Ich glaube, das ist eine echte Stimme. Aber das ist echt so ein Ding. Erklärt er uns gerade Regex? Beste Seite für Regex. Wie hieß das Ding? Regex Lab oder sowas? War das, was ich meine? Oder Regex 1 und 1, das könnte auch gewesen sein. Nee, das meine ich nicht. Das hier meine ich, genau, ja. Das hier meine ich. Wo man dann Text, da kann man sagen, okay, was können wir da als matchen? W. Stern, non-greedy, G. Und sowas. Matching Group. Ja, kannst du alle möglichen Dinge machen. Und das Coole ist, genau das meine ich an der, die Seite habe ich gesucht. Der erklärt dir auch, warum der Regex, den du hier hast, das matcht. Also finde ich nice. Man muss, was Regex angeht, immer ein bisschen aufpassen. Die Implementierungen unterscheiden sich ein bisschen teilweise. Ja, gerade was so Capture Groups und sowas angeht. Aber im Großen und Ganzen so die Basic-Sachen. Also gerade dieses Non-Creeding-Matchen, das supporten nicht alle und supporten auch nicht alle default-mäßig. Wobei das eines der praktischsten Sachen in ganz Regex ist. Non-Creedy-Matchen. Okay. Next. Okay, lass uns Regex erklären und dann den Stack Overflow Ausfall.
Previous symbol to match any amount of that symbol, in this case, any number of any character. Then you would realize that Kevin F1234$9% sign isn't a real name and instead replace the dot with this, which only matches alphabetical characters. So how can Regex be used in Firewall Rules?
Exzellenter Regex. Exzellenter Regex. Also, ich könnte so grob erklären, was der Regex macht, aber ich weiß nicht genau, wofür man ihn benutzt. Also, das ist Zeilenbeginn. Also, ich erkläre, ich will das jetzt nicht komplett analysieren, das dauert mir zu lange, aber das ist Zeilenanfang. Das ist irgendeine Matching Group, hier, das da. Fragezeichen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Look-Ahead-Geschichten. Da bin ich mir jetzt aus dem Kopf nicht ganz sicher, was diese Fragezeichen gleich oder ob das Gleichzeichen dazu... Ich glaube, das ist Look-Ahead. Oder Look-Behind. Ich kann mir das nicht merken. Nee, das nicht. Ach, Moment, ist das... Nee, das ergibt keinen Sinn. An der Stelle ist das keine Quantity, so was das ist. Normalerweise ist ein Fragezeichen... dass das Zeichen davor keinmal, also optional ist im Endeffekt. Aber nach einer öffnenden Klammer ist es das, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, irgendwas wie look ahead, look behind oder sowas. Gut, dann, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das gleich dazu gehört, dann, egal welches Zeichen, beliebig oft, wobei, by the way, Punkt, Stern, kann auch nichts sein. Das ist Regex-Logik. Sternchen bedeutet, Also Punkt ist jedes beliebige Zeichen. Sternchen bedeutet einmal, keinmal und beliebig oft. Also das kann auch sein, also Punkt, Stern matcht auch dann, wenn es keine Zeichen gibt. Das ist Rechtsklick. So, dann kommt eine Zeichengruppe. Jetzt dürfen nur großgeschriebene Zeichen kommen von A bis Z. Und das ist die erste Matching Group. Matching Group kannst du dann drauf zugreifen später, ja. So, dann hast du wieder so. Egal. Das ist eine, wie heißt das? So eine. Also das sind Digits, das sind alle Zahlen. Ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. Das ist so eine vordefinierte Gruppe an Zeichen. Slash D sind Digits, sind Zahlen. Das ist klein a bis z. Ich glaube, dass es gibt Backslash D sind Digits, es gibt Backslash S, das sind Whitespace Character, es gibt Backslash W, das sind Word Character, also im Prinzip könnte man quasi fast hier schon Backslash W machen. Dann kommen diese Zeichen hier. Matching Group. Das hier ist auch wieder so eine Magic Look Ahead, Look Behind Sache. Hier Space Character. Beliebiges Zeichen. Und das beliebige Zeichen darf dann 8 bis 16 Mal vorkommen. Und dann ist die Zeile, dann muss Zeilenende sein. So. Plus ist, dass es vorkommen muss. Einmal oder beliebig oft. Ja. Soweit Regex Magic.
To match suspicious URLs, say you wanted to match SQL commands, since legitimate URLs usually don't contain these. What if you wanted to match directory traversal attacks, where a hacker is able to read arbitrary files on your web server? Well, you can match for the double dot. So the engineer was just finishing up writing a new firewall rule, which was to detect...
Man könnte auch aufhören, diesen ganzen Mist versuchen, per Regex rauszufiltern und das ordentlich parsen, die URL. Nicht mit Regex. Kennt ihr übrigens den offiziellen E-Mail-Regex? Oder ich bin mir nicht sicher, ob es der Official ist. Jetzt aber. Alter. Ein nicer. Aber das steht ja sogar in irgendeiner RFC. RFC 532. Okay. Findet man hier nicht. Alles klar. Was ein nicer Regex. Der hier ist auch nicht viel besser, Alter. Guck mal. Darf ich, aber ich kenne keinen. Oder weiß ich nicht, ob ich darf. Ich kenne keinen. Root at localhost müsste eine gültige E-Mail. Ist es auch, ja? Ist es. Du brauchst keine so Top-Level-Dinger wie DE und sowas. Root at localhost ist eine gültige E-Mail, ja. Okay, wir gucken mal das Video weiter. Massive Regex.
Cross-site scripting. We see it is trying to match some JavaScript keywords as well as some characters which can be used to break out of HTML and JavaScript context, such as these quotes and closing brackets. It also attempts to match this string with equals in it, which potentially corresponds to a URL's query string.
Aber man muss schon sagen, Regex ist echt abfuck-hässlich. Sobald es ein bisschen komplizierter wird. Aber man kommt übrigens oftmals auch ohne Regex aus. Ja? Also wenn man denkt, man braucht Regex, gibt ja den Spruch, willst du ein Problem mit Regex lösen, dann hast du zwei. So in der Richtung. Man kommt oftmals auch ohne Regex aus. Gerade wenn man so Textmanipulationen von irgendwelchen Logfiles in der Shell machen muss. Man kommt oftmals ganz gut aus, wenn man, wenn man einfach nur nach simplen Sachen grabt und dann ein bisschen cuttet, vielleicht dann auch Tabs irgendwie sich mit AWK-Felder rausholt, kommt man erstaunlich weit ohne super komplizierten Regexe.
A common entry point for cross-site scripting attacks. However, we can only speculate since Cloudflare did not explain the intentions behind this rule, but they were probably just testing a bunch of stuff to see what sticks. Besides, if they really had some secret firewall sauce brewing here, they could have easily released just the offending portion that caused the disaster rather than the entire rule. Right, so the engineer finished writing up some of these rules, including this broken one, and submitted a pull request to their Bitbucket repository. Then, as part of the pull request, the TeamCity Continuous Integration and Deployment Platform.
Also ich hoffe, das war auch Freitag, dass dann keiner mehr da war.
Built the package and ran all of the tests, giving the reviewers confidence that the code wasn't pure garbage. Others in the team took a look, expressed that it looked good to them, and approved and merged the change. After this, TeamCity automatically built and tested the package once more and generated a change request. After this request is approved by the manager or tech lead, the change will automatically deploy. So how does Cloudflare deploy things? Normally, this involves four stages. First, it is deployed to a test dog point of presence only used by internal employees to catch problems before customer impact. Next, it goes to the pig pop used by the non-paying customers that no one
Na gut, wenigstens mal gescheite Codenamen.
Cares about. Then it goes to a few canary pops, which each have a small subset of all customers. And lastly, it deploys.
Das ist übrigens generell eine ziemlich coole Strategie. Das kann man mit mit Anwendungen, die beispielsweise im Cloud-Umfeld am Start sind oder die auf Kubernetes laufen, kann man das tatsächlich ganz gut machen, wenn man ein gescheites Deployment-Tool hat und weiß, was man macht. Braucht kein gescheites Deployment, aber sagen wir so, wenn man nicht dieses nur mit Perl skriptbare Deployment-Tool hat, wie ich auf der Arbeit, dann kann man das gescheit machen. Dazu nimmst du im Endeffekt eine neue Version und anstatt sie instant auf allen Pods und auf allen Sachen zu deployen und für alle gleich zugänglich zu machen, gibst du das eventuell über Leute, die sich, die quasi Check-in gemacht haben, ich möchte Beta-Tester sein, oder aber auch einfach random oder nach irgendeinem speziellen Profil, was auch immer, sagst du dann, okay, 1, 2%, 5% meiner User kriegen schon die neue Version und das lässt du dann erstmal eine Weile laufen und guckst, beschwert sich jemand? Gibt es besonders viele Hotline-Anrufe, wenn man Hotlines hat? Gibt es viele Support-Tickets? Und wenn nicht, das siehst du ja auch bei YouTube oft. Ich glaube, bei YouTube habt ihr das vielleicht schon öfters festgestellt. YouTube macht das ja auch so. Weiß nicht, ob sie das jemals offiziell gesagt haben, aber ich finde, es ist relativ offensichtlich, dass sie das so machen. Wenn YouTube neue Features einführt, dann hatten wir es doch schon oft, dass ich die im Stream hatte und ihr nicht. Oder umgedreht, ihr hattet schon neue Features und ich hatte sie im Stream noch nicht und sowas. Und da hilft manchmal Cache komplett leer, neuer Browser und sowas, manchmal aber auch nicht. Also daran sieht man, das ist nicht immer für alle User direkt gleich verfügbar. Es ist ja auch sehr sinnvoll, dass du erstmal nur einen kleinen Teil der User drauf lässt, guckst, okay, explodiert nichts, alles gut, da gibt es ein bisschen mehr und irgendwann haben es dann alle. Also das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Deployment-Strategie.
Canary Pops, which each have a small subset of all customers. And lastly, it deploys globally to everyone else. Except WAF deployments don't actually follow this process at all, it immediately goes worldwide because of the need to respond rapidly to new threats. Cool.
WAF is Web Application Firewall, soweit ich weiß, bei Cloudflare. Ja. WAF.
It immediately goes worldwide because of the need to respond rapidly to new threats. Cool, so after the change request was approved, the global deployment began. Usually this would be a rolling deployment
was where servers are upgraded
batch by batch, since code changes typically require some downtime for stopping, updating, and restarting the software, and you probably don't want to do that to every server at the same time. However, WAF rules had the unique deployment option of being written directly to a globally shared database known internally as Quicksilver or Velociraplicator. Don't tell anyone, though. This requires no downtime whatsoever, which allows Cloudflare to instantly deploy WAF rules worldwide, which is useful whenever there are severe emergent threats, say the Log4j CVE from 2021.
Es hat schon seinen Grund, dass sie sowas haben. Ja, ich gette auch, dass es da so eine schnelle Überholspur gibt. Sobald es aber halt so eine schnelle Überholspur gibt, wird die halt gerne defaultmäßig benutzt. Was für den, was da jetzt wahrscheinlich nicht mehr notwendig war.
Token rule was deployed using this procedure, so it propagated to all of Cloudflare servers in seconds.
Lua arbeitete unter der Haube bei Cloudflare.
Okay. 3 minutes later, engineers were paged for WAF failures, which indicated that every single point of presence worldwide was failing at the same time. Looking further, they saw that all of their servers were running on hyperdrive and redlining at 100% CPU usage. As a result, they were dropping up to 80% of their customer traffic. They speculated it was due...
Das ist gerade für einen Anbieter wie Cloudflare, wo sehr viel Traffic durchgeht, mies. Man muss an der Stelle ja sagen, es ist nicht so das Problem, dass Cloudflare down ist, sondern dass alles down ist, was durch Cloudflare durchgeht. Und es benutzen verdammt viele Services Cloudflare.
Due to some kind of novel attack, but nonetheless, they declared a P0 or SEV0 incident and escalated to everybody. Millions of websites use Cloudflare CDN, so a noticeable portion of the internet went down at the same time. Think of it like all of Amazon's distribution centers suddenly shutting down.
Bei Amazon jetzt vielleicht nicht, aber bei Google werden ja öfters mal Produkte eingestellt, also die kennen sowas.
Even though the back-end online retailers and production lines are still functioning, they would have no way of getting the products out to the customer. Right, so everything was on fire, and the engineers were now trying to find what was causing the high CPU usage. Yeah. There was a bunch of stuff running on the server, but after they checked the per-process CPU breakdown, it became very clear that the WAF process was responsible. At this point, 20 minutes into the outage, it wasn't time to dilly-dally and think about why this happened. They had to shut the WAF down immediately. The entire team stared intensely at the CTO as they looked for permission to execute the global terminate, which was a feature flag that would turn the WAF off for all customers. Permission was granted, but getting to the global terminates took a bit, as some of Cloudflare's internal services also depended on Cloudflare itself. Eating their own dog food like this is in fact good practice, as it allows the company to have first-hand experience with their own product. Furthermore, the engineers weren't very familiar with the global termination system since it was rarely used. The last usage...
Ja gut, normalerweise willst du die Web-Application-Firewall ja wahrscheinlich auch nicht global ausschalten. Wundert mich nicht, dass sie nicht so viel praktische Erfahrung damit haben.
...been 2 years back in 2017, when they had to shut down various features for leaking plain text customer request data. Eventually, by the 25-minute mark, they globally terminated the WAF, which brought CPU and traffic levels back to normal. At this point, the outage was mostly over, except there was no WAF. After 40 minutes or so of thorough manual validation, they rolled back the broken rules and re-enabled the WAF globally. Everything was back to normal, but how did that firewall of rule cause the CPU levels to spike? So the issue was with this...
Da sind ganz viele Back-Reference und Look-Aheads und solche Dinger drinne. Das ist in Regex immer ziemlich... Also, es gibt halt Regex... Wenn du die auf einen bestimmten Text anwendest, sind die ultra langsam. Und wenn ich hier schon so viele... Ich bin mir immer noch nicht sicher, was es ist. Ob das irgendwelche Look-Ahead, Look-Behind-Sachen sind. Aber wenn ich sowas schon sehe, ist das oftmals verdächtig. Dass das lahm sein könnte. Und es sind auch ganz viele Wildcard-Matches drinne. Das kann im Zweifelsfall auch lahm sein. Je nachdem, was man für einen Text... Mal gucken, was er sagt.
This last section here, we have a non-capturing group signified by the...
Eine non-capturing group. Okay. Ich dachte, Klammern sind capture groups. Was bedeutet eine non-capturing group? Wozu braucht man das? Was? Ich habe gedacht, das wäre irgendwie... Irgendein Look Behind oder sowas. Was ist eine Non-Capturing Group? Ich meine, Man kann auch, wenn man eine Non-Capturing Group haben will, einfach keine Klammern setzen, oder? Ja, ich weiß, aber es ist ja eine Non-Capturing Group. Was soll eine Non-Capturing Group sein? Was eine Capture Group ist, weiß ich, aber es ist eine Non-Capture Group. Regex. Okay, Stack Overflow. Ja, aber wenn ich, aber das Ding ist doch, wenn ich nichts capturen will, dann kann ich die Klammern einfach weglassen. Ups. Oh, was jetzt? Was habe ich jetzt gemacht?
You have a non-cap.
Ah ja. Wenn du groupen willst, ohne zu capturen, wann möchte ich denn groupen, ohne zu capturen? Einfach nur für Lesbarkeit, oder wie? Ach, wenn du oder und sowas benutzen willst, stimmt. Da hast du recht, da musst du das klammern. Das geht nicht anders. Ja, stimmt, okay, das... Das verstehe ich. Aber in dem Fall bräuchte man das doch gar nicht. Ah ja, lassen wir uns mal erklären.
Capturing group signified by the question mark and colon, which specifies something to match for, but to not include...
Aber guck mal, in dem Fall hätte er die gesamte Capture Group doch weglassen können. Die Capture Group macht ja an der Stelle gar nichts. Oder doch?
So.
Nö, macht's nicht.
The issue was with this last section here. We have a non-capturing group signified by the question mark and colon, which specifies something to match for, but to not include in the output. Now that we know what a non-capturing group does, we can throw all of that out the window since it's actually irrelevant here. Whether or not there's a non-capturing group, the regex engine still needs to match the expression contained within, so we can safely ignore it. We are already familiar with all of these characters, splitting the expression into four parts. The three dot stars each match any number of any character, and yeah. The equal sign matches for an equal sign. But what does the matching process actually look like? Intuitively, it makes sense to start with the first symbol, attempt to match, and then go to the next one. But how do we know how many characters to match?
Yeah.
If we match every character, it becomes impossible for the equal sign to match anything. And the answer is, we don't know.
Der muss wahrscheinlich mehrfach den kompletten Text durchgehen.
Most regex engines simply match as much as they can, backtrack on failure, and match slightly less the next time, repeating this until there is a match or all combinations are exhausted. To elaborate, when Cloudflare's regex attempts to match this example string, these are the steps which occur. First, this first dot star greedily matches all three characters. Next, the second dot star greedily matches the remaining zero characters. Then the equal sign fails, as the previous matchers took the equal sign already. After this, the algorithm backtracks. The second dot star matched nothing, so there is nothing to backtrack. However, the first dot star matched all three characters, so we backtrack and see what happens when we match two. Then the second dot star can now match the remaining X, but the equal sign still doesn't match anything. We backtrack again, this time matching zero characters with the second dot star, and it doesn't work. So we backtrack again to the first dot star, matching only one character. Now the second dot star greedily takes the rest of the characters, and the equal sign is left with no match, and we need to backtrack
enabled.
Again. This cycle continues a few
chat, seid ihr noch dabei, ja?
Times until it finally finds the match in 23 steps. If the string matches one more X, the number of steps increases to 33, then for...
Ja, die Lua Regex Engine macht aber anscheinend Backtracking. Also, ich habe letztens gesehen, in irgendeine Rust Regex Library, die kein Backtracking macht, die dafür nicht hundertprozentig alle Features kann, von beispielsweise Perl Regexes, aber auch nicht so diese krassen Worst Case Szenarios hat.
45, which you may notice is not linear. In fact, as the string to match gets longer, the increase in steps can potentially be exponential, easily.
Die aufeinanderfolgenden Punkt Sternchen, ja, vermutlich.
Reaching the thousands. For an even less efficient expression, this one takes over a million steps to match a 20-character long string.
Oh.
So doing some quick math, each Cloudflare server receives around 5,000 requests per second. This catastrophically backtracking regex match is performed for a subset of these requests, and request URLs can get pretty long, resulting in all of the servers blowing up. So is regex broken? Should we delete it from all our production systems? Well, no, these expressions were just written badly and could be represented more efficiently. However, to prevent this from ever happening again, Cloudflare decided to switch to a regex algorithm which always runs in linear time.
Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Da hast du vielleicht nicht so die Wahnsinns, ja, Feature-Vielfalt, dass du alles mitmachen kannst, was du dir nur ausdenken kannst. Aber du hast halt auch nicht diese super Worst-Case-Szenarios. Die haben bestimmt eine Rust-Implementation, Leute. Blazingly fast written in Rust. Da freuen sich alle Krustentiere dann.
With respect to the length of the string, such as Google's RE2.
Wobei, ganz ehrlich, wenn Cloudflare Rust für Regex verwenden würde, hätte das Rust-Subreddit schon celebrated seit 5 Jahren oder so. Weiß ja nicht, wann der Fehler war.
Always runs in linear time with respect to the length of the string, such as Google's RE2, which works by converting regex to a state machine or fancy computer science flowchart. Let's take a look at how you may naively convert this expression into a flowchart. This vertical line is an OR operator, so this matches a string containing any number of A or B. Let's have a starting state and an end state. Transitions between states can consume a character of the inputs, and if we've reached the end state with a completely consumed input, then we have a match. First, we know the star allows this to match zero length strings, so we can add the case where the input is an empty string and goes straight to the end state. This transition is called an epsilon transition, which means you are free to take this path without matching any part of the input string. Now let's try to match the one-letter strings A and B. So we can add an intermediate state when that happens, and once again connect it to the end state with an epsilon transition, as after consuming an A or B, we have a valid match and can go to the end.
Leute, but after this kann das sein? Moment, ich habe gerade einen Blogpost dazu gefunden, guck mal. Kann das sein, dass Cloudflare eventuell doch Rust benutzt dafür? Sie sagen, dass sie entweder zu AL2 oder Rust wechseln wollen. Wahrscheinlich sind sie zu AL2 gewechselt, ja. C++.
Match, we may still have more characters in the input string. This is easy to fix.
Pfeifer Time, Leute, da müssen wir jetzt durch.
To the starting state, where we can match infinitely more A's and B's. And here we have it, throw in ABA, and we can easily see that it can reach the end
easily,
after consuming.
Easily sehen wir das.
The entire input.
It's komplett obvious.
Throw in BC, and we are stuck, unable to consume the C, which means it does not match. We can also simplify this whole thing by removing all the epsilon transitions and making both transitory states valid end states. We can even have just a single state representing both the start and end with a multi-character transition pointing to itself. These two simplified examples are deterministic finite automata, or DFA. That is, as we consume any input string, there will only ever be a single valid path. And given that there is only ever a single valid path, and the length of this path is directly one-to-one with the input string as we consume one character per transition, this matching algorithm is guaranteed to run one-to-one or linear with the size of the input string. Now the flowchart we had before was a non-deterministic finite automaton, or NFA, which means an input can have multiple paths. As you can see, we can take the letter A or epsilon transition here. This is not a big deal.
Completely obvious, alles.
As the epsilon paths terminate immediately. But imagine if the expression had two A's, replacing the B with an A. Now, if we input a string that is all A's, we've repeatedly branch off twice, as both A paths are valid, creating an exponential number of paths which double as we loop back around. So this NFA clearly does not guarantee a linear time match.
Die hätten einfach diagonal skalieren müssen. Da hätten sie kein Problem gehabt.
As this example requires exploring an exponential number of paths. Obviously, we can simplify this to something less dumb, such as the DFA representation. And that's exactly what these linear time regex engines do. It evaluates the expression using a DFA, which guarantees the linear runtime. This could be done directly, but what RE2 does instead is to build an NFA and traverse it with on-the-fly caching optimizations which approximate the DFA. Compared to traditional backtracking, this requires building the state machine plus the extra memory needed to store it. So in practice, RE2 is not necessarily objectively superior in every way, as we can see from these open GitHub issues. Okay, back to Cloudflare. A bunch of things went wrong here, but the biggest unmentioned red flag to me is that the rollback plan required running the WAF build twice and would take too long. This makes sense, as the rollback section on the CR said they would just be undoing the commit, merging a new pull request, and rebuilding everything, which is really more of a roll forward than a rollback. It should have theoretically been possible to roll the change back in 2 seconds, just like how it was deployed in 2 seconds. Had the previous Quicksilver state been saved and was configured to automatically revert when the relevant alarms are triggered, this could have ended as a 3-minute long outage, as that was when the first alarms went off. So while all these initiatives are good, such as adding CPU usage protections, profiling all their rules, and switching regex engines, it seems that making rollbacks fast and automatic is strangely missing. Of course, equally important here is to only use Quicksilver for truly emergent changes and to otherwise follow the standard.
Das ist ja witzigerweise das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Sobald es so eine Überholspur gibt für Changes ausrollen, dann bürgert sich das dann irgendwann ein, so nach dem Motto, ah ja, gut, dann machen wir das immer so auf die schnelle Tour.
The deployment process. Let this be a warning to all who are performing extremely convoluted regex matching at scale.
Wisst ihr, Chat, jetzt haben wir wieder was gelernt. Morgen wird Test geschrieben dazu. Dann stelle ich euch das Official 5-Header-Zertifikat aus, wenn ihr besteht. Ist das ein O'Reilly-Buch? Dann habe ich das vielleicht sogar. Ja! Das ist mit der Eule. Das habe ich. Das habe ich sogar. Ja. Mit der Eule. Das habe ich irgendwo hier noch liegen. So, ja, ja. Irgendwo liegt das sicherlich noch. Ich habe auch noch ein Bash-Buch von 2007. Was mir wirklich geholfen hat damals. Bash Scripting. Was habe ich? Was war denn das für ein Buch? Das war richtig. Warte mal. Richtig mega fettes Buch für. Hier, ich hab's. Nee. Shell? Shell-Skript, das da. Shell-Skript-Programmierung, 2007, ja, nice. Shell-Skript-Programmierung, Kommandos, Techniken, Konzepte, die wichtigsten Unix-Tools, Lösung für den Systemadministrator. Ja. Das war, also, aus dem Buch habe ich Bash gelernt damals. Und ich fand das nicht schlecht. Leider ist das Buch wahrscheinlich ein bisschen outdated. Bash hat sich ja hat sehr viele neue Features bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das damals schon Array-Syntax hatte. Man kann jetzt sagen, die Bash-Array-Syntax ist eben ultra hässlich, aber wenn man sie braucht, dann braucht man sie. Und es ist gut, dass sie da ist. Ach, da gibt es eine neue Auflage von sogar. Die ist immer von 2011, ja, schon ein bisschen neu. Da gab es, glaube ich, also 2011 gab es auf jeden Fall das Array-Feature zum Beispiel schon. Damals, das Buch sieht so dick aus, ist es aber gar nicht, weil die Hälfte besteht aus, also die eine Hälfte ist Bash und die andere ist Corn Shell und sowas. Das verwendet eh keiner mehr. Kennt ihr irgendeine Distribution, die standardmäßig Corn Shell hat? Ich nicht. Bash und in neueren Zeiten eher ZSH. Aber auch nicht Default. Ich glaube, defaultmäßig wird es bei allen auf absehbare Zeit Bash bleiben. Gucken, ob ich irgendwelche Questions übersehen habe. Das. Ach, dafür gibt es den im Badge? Sicher gar nicht. Ich Also alles, was ich bisher von Fleet gesehen habe, hat mich auch nicht wirklich geschockt. N-Lockspace, der hat super Erklärung zu regulären Sprachen und anderen Themen. Den kenne ich gar nicht, zeig mal ja. Okay, die Thumbnails sind halt mal wirklich äußerst trocken, ja. Da kommst du heute auf YouTube nicht weit mit. Können die Videos fast noch so gut sein. Echt? Die haben OpenBSD hat das standardmäßig noch. Ich finde jetzt ZSH. POG. Was sagst du zu Büchern zum Lernen 2023? Ist immer noch eine super Sache. Ich meine, es müssen jetzt ja natürlich nicht zwangsläufig echte Bücher in Papierform sein. Die meisten Sachen gibt es ja auch in E-Books. Aber so ein gut strukturiertes Buch zu einem Thema in einer Sprache, die man gut lesen kann. Nicht jeder lernt auf Deutsch, Englisch, Französisch, wie auch immer, was er, selbst wenn er das halbwegs gut kann, gleich gut. Ist das immer noch sinnvoll, ja. Und es gibt ja auch gute Bücher zu allen möglichen Themen, ja. Finde ich durchaus sinnig. Ich habe übrigens heute was gesehen. Ich habe gesehen, dass... Wir haben noch letztens... Erinnert ihr euch noch? Wir haben noch letztens Avalonia ausprobiert. Avalonia UI als Cross-Plattform UI-Framework. Und ich habe gelesen, dass die jetzt versuchen... mittels Avalonia WPF Cross-Plattform zu machen. Da bin ich ja mal gespannt. Weil in WPF ist so viel Windows-spezifischer Shit, den ich mir schwierig vorstellen kann, Cross-Plattform. Aber gut, mal gucken, was sie da machen. Liest du viel? Ja. Wenn du meinst, liest du viele Bücher? Nein. Was ist WPF? Ein Windows UI Framework. Zum Beispiel der Windows Explorer. Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht WPF. Das ist wahrscheinlich WinUI, der neue Windows Explorer, vermutlich. Aber ich glaube WordPad ist WPF. Nee. Ach, keine Ahnung. Ich lese Chat, genau. Am liebsten lese ich GigaChat. PostgreSQL. Das haben wir doch schon geguckt. Das nicht. Flippt bestimmt wieder komplett aus. Naja. Was ist das für ein Framework, wenn die Programme immer wie Excel aussehen? Excel selbst ist mittlerweile auf React-Basis. Also nicht das Desktop-Excel. Das Office 365 Web-Excel und das, was in Zukunft auch das Offline-Excel ersetzen wird. Offline-Excel soll ja nicht weiterentwickelt werden. Das ist so React-based, browser-basiert. Kannst du darauf reagieren? Deepfakes und die KI-Kennzeichnung. Bitte nicht. Wie lang ist denn das Video?
Es wird...
21 Minuten? Bin ehrlich gesagt übelst... Bad get ready schon fast. Ich mach das mal auf. Ich finde, das ist ein interessantes Thema. Da habe ich auch schon ein paar Sachen zugelesen. Guck ich prinzipiell gerne. Es geht jetzt nicht darum, dass ich es nicht gucken will. Da wird wieder wahrscheinlich alles zu Tode reguliert bei uns. Es hat mich ja schon wieder übelst geschockt damals, was heißt geschockt? Geschockt ist das falsche Wort. Es hat mich ja schon übelst irritiert wieder, das Erste, was ich hier so bei uns gehört habe, als AI ganz frisch war, als noch die ganze Welt von ChatGPT begeistert war, das ist eines der ersten Sachen, die ich hier gelesen habe, offiziell zu diesem Thema, weiß nicht, wer das von sich gegeben hat, war, AI und das ist so unreguliert und was machen wir mit AI? Und das Erste, was ich gehört habe, ist, wir müssen einen Ethikrat für die Verwendung von AI gründen. Also irgendwelche komischen, gut bezahlten Stellen schaffen für Leute, die du sonst zunächst mal gebrauchen kannst, dann können die einen Ethikrat. Und ich auch mal, Alter, müssen wir alles immer instant kaputt machen, wenn was Neues, Innovatives am Start ist mit irgendeinem bürokratischen Scheiß? Wird das Offline-Office dann eine Elektron-App? Wahrscheinlich keine Elektron-App, aber eine webbasierte App. Ich bin mir nicht sicher, was Microsoft da verwendet. Vielleicht ja Edge WebView. Da scheint ja Microsoft drauf zu stehen. Teams benutzt ja mittlerweile auch Edge unter der Haube. Für die App. Noch ein bisschen kecken. Desaster. Gollum, das schlechteste Spiel aller Zeiten. Und da haben wir uns letztens schon ein Video zu angeguckt. Und ich hab schon dazu gekeckt. Und ich meine, ich sehe es ja ähnlich. Irgendwann ist auch mal gut. Teams spricht jetzt nicht für Edge WebView. Warum? Ich verstehe das gar nicht. Ja, Teams ist ein bisschen lahm an manchen Stellen und so. Aber wenn du das mal mit der Konkurrenz vergleichst, finde ich Teams immer noch ganz, ganz praktisch und gut gemacht, ja. Also wenn du es mal mit Zoom oder so einem Schrott vergleichst, insgesamt finde ich Teams gut. Von den Features her, von der Erweiterbarkeit her, auch von der, ja gut, ist ja Erweiterbarkeit. Und auch von der Usability und sowas. Teams hat so seine Probleme. Aber insgesamt finde ich Teams immer noch die beste Lösung, was so Collaboration-Sachen angeht. Okay, WebEx ist dann wirklich abartig. Kennt ihr Potato? Ja, das ist das Game, was aussieht von der Grafik her ein bisschen wie Binding of Isaac. Aber sich anders spielt. Es spielt sich ja eher so, wie nennt man diese Sorte Games? So Arena Survival 2D Upgrade Level Ding. Weiß nicht, wie man das Genre nennt. Es ist das gleiche Genre wie Vampire Survivors oder wie das hieß. Burger King oder McDonald's? Nee, das nennt man Pepo Fett. Ja, WebEx, also wir hatten früher WebEx. Zu Zeiten, wo man auch noch physische Videokonferenzanlagen hatte. Das war Schrott. Das mochte ich nie. Burger King oder McDonald's, was ist besser? Boah, das kann ich schlecht sagen. Ich war in beiden schon ganz lange nicht mehr. Also, aus dem Bauch aus würde ich sagen Burger King. Ich mochte, also früher, wo ich öfter in so Läden gegangen bin, mochte ich Burger King mehr. Ich würde aber sagen, es nimmt sich nichts. Und es kommt wahrscheinlich letztendlich auf den Laden an, wo man dann konkret hingeht. Ich wollte früher immer, das weiß ich noch, wo ich ein bisschen kleiner war, da wollte ich immer zu Burger King gehen und habe es dann auch der Schule immer erzählt, dass wir bei Burger King waren. Da wollte ich so ein bisschen edgy sein. Wisst ihr, alle fanden McDonald's cool und alle McDonald's. Und ich habe dann immer gesagt, nein, Burger King. So. Und kam mir cool vor, weil ich zu Burger King anstatt zu McDonald's gehe. Keins von beiden. Denke ich beides nicht. Und da sind wir uns einig, da gibt es gar kein Entweder-Oder. Es ist nicht so, dass man fragen könnte, Debian oder Arch oder Ubuntu oder Arch, Red Hat, Fedora oder Arch. Es gibt prinzipiell nur eine Antwort und das ist Arch Linux. Auf dem Desktop. Manch einer argumentiert vielleicht, der so sagt, Gentoo, oder wie manche es aussprechen, Gentoo oder Arch, aber selbst da würde ich sagen, Arch, Leute, Arch by the way. Und dann, wenn man auch den Archway gefunden hat, dann muss man der restlichen Welt das aber auch bestimmt einmal, eins, zweimal die Stunde mitteilen, dass man Arch Linux User ist. Ich meine, sogar auf der Arbeit haben wir eine Arch Linux User Group, in dem keiner was schreibt, aber alle coolen Leute drin sind, weil sie Arch usen. Aber da muss ja auch keiner was schreiben in der Arch User Group, weil da funktioniert ja immer alles. Ja, Gentoo ist auch so ein Ding. Ich hatte mal auf der alten Arbeit jemand, der war richtig hardcore Gentoo-Fan. Und das ging los, als der relativ neu war und sich das einrichten wollte. Der wollte sich also in der VM in Linux einrichten. Und er musste Gentoo, glaube ich, 3 oder 4 Mal, ich bin mir nicht sicher, ob neu installieren das richtige Wort ist. Aber er musste 3 oder 4 Mal Gentoo neu konfigurieren, bis er den passenden Netzwerktreiber für die VMware-VM hatte. Sonst konnte er nicht weitermachen. Das war auch so der Moment, wo ich mir gedacht habe, man kann es auch übertreiben. Auf Fedora hätte ich gar keinen Bock. Du solltest unbedingt Arch Linux verwenden. Weil alle coolen Leute, wie man hier auch am Chat ja sieht, verwenden Arch Linux. Open Source Leku. Dankeschön für den Sub. 24 Monate. Pog Subscription. Dazu kann ich nur sagen. Nice. Warum streamst du auf Windows? Weil es am besten funktioniert. Weil OBS funktioniert auch unter Linux. Aber nachdem ich eh Windows als Hostsystem drauf habe, bietet es sich an, auch über das Hausbetriebssystem zu streamen. Und OBS funktioniert auch besser unter Windows. Beziehungsweise hast du mehr Plugins, hast mehr Features. Manche Plugins gehen beispielsweise gar nicht. Beispielsweise das Ausblur Plugin, was ich verwende, das braucht, glaube ich, DirectX. Gründe gegen Fedora. Eine Abneigung gegen Red Hat. Und ich mag YAM nicht. Beziehungsweise DNF. Oder haben die mittlerweile noch was Neues? Oh, das ist richtig Bettgemusik gerade. Das ist das Rosalina-Theme, oder? Aus Mario Galaxy. Nee, dieses Luma-Geschichten-Erzählen-Theme, was da läuft. Nee, das ist nicht Chrono-Trigger-Musik, das ist relativ sicher Mario Galaxy. Aber die können wir mal wieder als Outro machen. Oh nee, hör mal bloß auf. Damit fange ich nicht an. Es gibt ein paar Sachen, da habe ich keinen Bock drauf und werde ich mich wahrscheinlich auch nie mit beschäftigen. Hast du eine Meinung zu OpenSUSE? Ja, ich mag OpenSUSE nicht. Und ich glaube nicht, dass Tumbleweed da was dran ändert. DNF ist auch viel zu langsam. Das stimmt. Also es kommt einem wirklich lahm vor. Der Chat ist einfach hyper agile, hyper am Hyperdiagonal hyperskalieren. Da kann man nicht 2 Sekunden auf ein Package warten. Also unter Arch Linux, by the way, geht das auch relativ einfach, alte Versionen wieder installieren. Generell einfach Arch Linux superior über alles. Größer alles. Ich meine, wo kann man sonst ein System-Update machen, sich den neuesten Bleeding Edge Kernel ziehen und dann bootet es nicht mehr? Aber klingt jetzt fies. Ehrlich gesagt ist mir erst einmal was bei einem Upgrade passiert. Und man könnte sagen, streng genommen ist mir noch nie was bei einem Update passiert. Da war ich fast schon selbst dran schuld. Also, ja, eigentlich mir noch nie was wirklich bei einem ganz normalen Update passiert. In der VM ist es einfach. In der VM kannst du Snapshot machen. Bei einer Installation auf deinem Desktop oder auf dem Notebook, da ist das natürlich schwieriger. Zum Thema Arch. You have the right to remain silent. Impossible. I'm an Arch Linux User. Okay, das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Nice. Impossible, I'm an Arch Linux User. XD-ing! Kann ich da nur zu sagen. Ich XD-e förmlich vor meinem Rechner gerade. Ey, wie gesagt, ich mag OpenSUSE nicht und ich weiß auch nicht, warum ich Tumbleweed ausprobieren sollte. Oh Leute, ich bin so kaputt. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen, Leute. Sleepke. Wir können wieder die alte Outro-Musik mal machen. Okay, machen wir mal klassische Outro stellt. Nein, das ist nicht das Outro-Theme. Fuck. Naja, gut. Ich dachte, ich hätte das Outro-Theme gefunden. Naja. Das hier. Leute, Bettke. Macht's gut, wir sehen uns. See you. Thank you.